SWR Kultur. Gast vor acht.
Peter Jordan ist ganz vieles. Er stand als Schauspieler auf der Bühne des Thalia-Theaters oder des Gorki-Theaters. Er spielt in Filmen, er spielt im Fernsehen, als Tatortkommissar in Hamburg kennen Sie ihn vielleicht. Er führt Regie, schreibt Theaterstücke und jetzt ein Buch. Morgen erscheint Kein schöner Land, Papas Krieg, Meine Nazis und die deutsche Kultur, indem er sich mit der deutschen Identität auseinandersetzt. Er ist unser Gast vor acht. Guten Abend, Peter Jordan.
Guten Abend.
Ich wollte eigentlich mit der Frage beginnen, was Sie Ihrem Sohn gestern Abend zum Einschlafen vorgesungen haben, aber der ist vermutlich raus aus dem Vorsingalter.
Der Kleine liest Momo und der Große ist 12 und will in Ruhe gelassen werden.
Und der, dem vorgesungen wurde, der Ausgangspunkt Ihres Buches, das war der Jüngere,
der Ältere? Das war der Ältere, der jetzt 12 Jahre alt ist.
Der seine Ruhe haben will. Über das Vorsingen für diesen Sohn am Abend sind Sie zu Ihrem Buch, zu Ihrer Geschichte gekommen, Kein schöner Land. Nehmen Sie uns mit in diesen Abend, als Ihr damals 3-jähriger Sohn mit einem Buch vor Ihnen steht und eigentlich nur das ins Bett gehen herauszögern will.
Ich wusste eigentlich gar nicht, was ich machen soll, wie an jedem Abend, wenn man nicht weiß, wie man das Kind ins Bett kriegen soll, zum Schlafen kriegen soll. Und da habe ich mir halt gedacht, ich lese ihm was vor. Und er hatte aber das Buch schon entdeckt und zeigte auf ein Bild, was er sah, eine Landschaft natürlich, und meinte, das Singen. Mhm. Also habe ich das gesungen und dann nach der ersten Strophe aufgehört. Das war auch die ich nur kannte. Und dann kam er weiter singen und dann habe ich noch weiter gesungen und dann noch weiter gesungen und dann habe ich das ganze Lied gesungen. Und am Ende fragte er mich eben halt diesen Satz, warum weinst du denn, Papa? Und ich hatte es nicht gemerkt, dass mir die Tränen gekommen waren. Über das Lied natürlich, über die Schönheit der Melodie natürlich. Aber es war noch was anderes und das konnte ich mir erst nicht erklären. Das ist mir erst später klar geworden. Ich habe natürlich ihm gegenüber gesagt, nein, also ich weine nicht. Als Vater macht man sowas nicht, bleibt man souverän, wenn das Kind schlafen soll, damit er sich keine Sorgen macht. Du hast nichts gemacht, ist alles in Ordnung, man reißt sich zusammen. Auch als deutscher Junge sozusagen, deutscher Mann. Und dann habe ich das Licht ausgemacht und habe mich hingesetzt und habe mich gefragt, was das eigentlich war. Und dann in meinem doch relativ hohen Alter schon mir überlegt habe, warum habe ich das als Kind eigentlich nicht gelernt, als Jugendlicher. Und dann fiel mir ein, teils, weil es nicht an mich herangebracht worden war und teils auch, weil ich es nicht lernen wollte. Eben aus diesem Grund, weil aufgrund unserer Geschichte mir alles Deutsche peinlich war. Ich mich geschämt habe und als Jugendlicher sowas abgelehnt habe. Volkslieder waren für die Fischerchöre, das ging uns nichts an. Wir waren Popmusiker, wir wollten Engländer sein, Franzosen. Keiner wollte Deutscher sein, keiner wollte was damit zu tun haben. Und dann kam mir plötzlich der Gedanke, dass dadurch ein großer Teil meiner eigenen Kultur mir eigentlich verloren gegangen ist oder vielleicht uns allen. Mhm. Und darüber fing ich an, mir Gedanken zu machen.
Das heißt aber, diese Lieder sind bei Ihnen zu Hause, als Sie selber Kind waren, nicht gesungen worden?
Nee, nicht unbedingt.
Wissen Sie, warum die das nicht gesungen haben, Ihre Eltern? Haben Sie drüber gesprochen?
Nein, haben wir nicht drüber gesprochen. Das ist mir auch erst später aufgefallen. Ich habe mich da später tatsächlich gefragt. Aber bei uns war es eh nicht so, dass irgendwie eine Form von Deutschtum in der Familie gepflegt wurde oder so. Ich habe auch meinen Vater dann später, als ich mich dafür interessierte, gefragt, du bist doch aus Ostpreußen, warst du mal da? Mhm. Ja, mit den Brüdern mal in den 80ern mit einer Busreise, aber das war nicht schön. Ja, warum denn nicht? Ja, da ist kaum noch was da gewesen. Mhm. Ja, willst du nicht nochmal dahin? Nein. Also habe ich mich selber dafür interessiert und selber angefangen nachzuforschen.
Sie sind in Dortmund aufgewachsen, in einer Familie, in der, Sie haben es gesagt, der Zweite Weltkrieg ja tief eingegriffen hat. Ihr Vater war im Krieg, die beiden Onkel, der eine ist in Stalingrad gefallen, mutmaßlich. Wie ist denn überhaupt über dieses Erleben gesprochen worden mit diesen Menschen, die ja zu Ihren Ängsten gehören?
Ich musste mir das alles mehr oder weniger selber zusammensuchen. Ich habe natürlich Stück für Stück Dinge erfahren von den Verwandten. Aber nie so diesen Abend, wie es im Fernsehen manchmal so in Filmen ist, wo dann sich der Onkel hinsetzt und dann irgendwie das Wehrbuch auspackt und so erzählt vom Schützengraben oder sowas. Das gab's bei uns nicht.
Sie sagen, für Sie war Deutscher sein schambehaftet. Dafür gab's dann sicherlich einige Quellen. Haben Sie denn die entscheidende Quelle gefunden? Ist das Ihre Familiengeschichte?
Nein, die entscheidende Quelle ist die Gesamtsituation, dass ich mir immer irgendwie gewahr war, also als ich anfing zu denken, also so mit 14, schätze ich, dass mein Land diese ganzen Sachen getan hatte. Und was mir ja auch im Ausland immer wieder gespiegelt wurde, bei Auslandsreisen, was man dann sah bei irgendwelchen Kriegsgräbern oder wenn man in der Bretagne dann im Bunker stand, die ja da gut zu sehen sind nach wie vor, der Atlantikwall, was man so alles hinterlassen hatte. Sprüche in England bekommen und so in Frankreich, das hat auch nachgelassen mittlerweile. Aber so Dinge, die mich dauernd daran erinnert haben und dann eben halt später in der Arbeit mit Kunst und Kultur, Stücke, Lieder, Bücher über den Krieg, dann habe ich erste jüdische Freunde kennengelernt, wo ich dann auch erfahren habe, dass in jeder Familie jemand im Holocaust umgekommen ist. Das summiert sich natürlich, also da braucht man das nicht in der eigenen Geschichte suchen, das ist die Geschichte unseres Landes, die mich dann so ein bisschen verfolgt hat. Natürlich auch in Filmen, in Sachen, die man gesehen hat, wo immer wieder das thematisiert wird.
Das sind Ihre Erfahrungen, die Sie im Ausland gemacht haben. Sie schreiben aber auch in Ihrem Buch von oder erzählen von Menschen aus der ganzen Welt, die geschwärmt haben von der deutschen Kultur, von deutscher Architektur, von der Musik, von Richard Wagner. Hat das denn Ihren Blick auf Ihre eigene Kultur beeinflusst oder vielleicht verändert? Eben dieser Blick von außen?
Ja, unbedingt. Ich habe mich oft daran festgehalten, weil das war ja etwas, wo ich dann irgendwie halt der japanischen Violinistin zum Beispiel gegenüber, die von Wagner schwärmte, bis sie in Tränen ausbrach, stolz sagen könnte, ja, das ist ein großartiger Komponist. Oder da haben wir auch über andere gesprochen oder auch über die Philosophen. Also es gibt ja eine ganz starke deutsche Kultur, die sehr, sehr wichtig und entscheidend in der Welt gewesen ist. Also Richtungen, die geprägt haben, die ganze Klassik zum Beispiel. Und das hat mir immer geholfen, dann so ein bisschen stolz wieder zu sein und zu denken, es war doch eine tolle Sache mit der Kultur. Also es gibt schon etwas, worauf wir stolz sein können. Das war immer eine große Hilfe, wenn es von außen kam. Ich habe es bloß immer so schlecht von mir aus sagen können. Also in den 80ern, als es überall plötzlich hieß, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, so als auch rechte politische Richtung, die mal aufkam, habe ich immer gedacht, naja, wenn ihr glaubt, dass das so einfach geht, dann ich könnte es nicht bei dem, was dort passiert ist.
Wenn Sie sagen, dass dieser Stolz wieder so ein bisschen von außen an Sie herangetragen worden ist und Sie sich an diesem Buch auch intensiv mit Ihrer Geschichte oder mit dieser Scham, die Sie empfunden haben, beschäftigt haben, können Sie denn dieses Lied »Kein schöner Land« heute anders singen? Singen Sie es?
Wir haben es dann nochmal gesungen natürlich, ne? Also mehrere Abende, das reicht ja immer nicht einmal. Der Kinder wollen ja was sich wiederholt, damit sie sich sicher fühlen und wohlfühlen und zeigte immer wieder dahin. Und am nächsten Abend ging es schon besser. Aber da hatte ich auch noch nicht vor, ein Buch zu schreiben. Da wusste ich nur, ich wusste jetzt, was passiert war. Und es hatte mich eher motiviert, dass ich dachte, jetzt muss ich das irgendwie umarbeiten. Ich muss irgendwie das aufarbeiten. Ich muss diese Kultur wieder schön finden. Ich muss das irgendwie hinkriegen. Und das Erste, was ich tat, war tatsächlich ein Theaterstück zu schreiben, was auch immer noch existiert. Das ist bei einem anderen Verlag verlegt, bei Rowohlt im Theaterbereich. Das heißt Dunkler Wald und handelt von einem deutschen Wald, wo die ganze Geschichte durchläuft. Da habe ich sofort angefangen mit einem sechsstimmigen Kinderchor, der im Orchestergraben sitzt, die Wichtelkinder, die Kein schöner Land wunderschön singen. Und dann geht das Licht an. Also so gleich eingearbeitet. Das war eher eine Motivation für etwas. Das hat mich dann tatsächlich dazu gebracht, das Lied öfter zu singen und auch weniger traurig.
Ja, dieses Volkslied von 1840 ist der Ausgangspunkt für das Buch »Kein schöner Land, Papas Krieg, meine Nazis und die deutsche Kultur« von Peter Jordan. Erscheint morgen bei DTV. Herr Jordan, Sie sind Schauspieler, Sie waren dabei als Schauspieler beim Film Wannsee-Konferenz, gedreht im Jahr 2022. Am Wannsee haben sich 1942 höchste Vertreter des NS-Regimes getroffen, um die Ermordung der europäischen Juden zu koordinieren. Sie haben Dr. Alfred Meyer gespielt, den damals ranghöchsten Teilnehmer an dieser Konferenz. Wie war das für Sie, Teil dieses Films zu sein?
Ja, das ist natürlich eine absurde Situation. Auf der einen Seite ist man Schauspieler, das heißt, man arbeitet für Geld und Ruhm und tut das, was einem gesagt wird. Und dann ist man aber auch in einer Art historischen Pflicht, wenn man so ein Projekt mitmacht, dass man weiß, ich muss das jetzt hier so gut wie möglich machen. Und aber mit dem Wissen auch, dass alles gut ist, was über das Thema gebracht wird. Ich sag's immer gern, sei es Schnitzeljagd oder Makramee oder irgendwelche Liederabende, wenn man dieses Thema frisch hält, hält man die Erinnerung frisch. Und das ist alles Erinnerungskultur. Und weil ich wurde auch gefragt, warum macht ihr denn nochmal einen Film über die Wannsee-Konferenz? Da gibt's doch schon einen oder zwei und noch einen amerikanischen. Ja, weil es einfach wichtig ist, immer wieder etwas darüber zu machen, damit es nicht vergessen wird. Und das ist der erste Punkt, weswegen es gut ist, da mitgemacht zu haben. Und dann ist es tatsächlich so, ich bin ja nach wie vor auf der Suche der Aufklärung auch noch. Und es ist ja noch vieles noch nicht wirklich klar. Auch viele Informationen fehlen mir. Und durch das Erarbeiten dieses Drehbuches sind mir auch einige Informationen zugekommen, die ich vorher noch nicht wusste. Das war auch sehr interessant.
Das heißt, die Beschäftigung mit Ihren Rollen, Ihr Beruf als Schauspieler, hilft Ihnen durchaus auch selber, einen Blick zu schärfen?
Naja, unbedingt. Also es ist ja auch so, wie das Ausland einsieht. Ich meine, wir werden ja auch gerne im Ausland bei ausländischen Filmen als Nazis besetzt, weil wir deutsche Gesichter haben, weil wir Deutsch sprechen. Aber ich glaube auch zum Teil ist es schon so ein bisschen so, dass man sich dessen bewusst ist, was man da macht. Also als Deutscher noch mehr, als vielleicht aus dem Ausland kommt. Ich habe keine Ahnung. Und natürlich fragt man sich aber trotzdem, warum sehen die uns immer noch so? Was ist das? Also ist das wirklich noch ein Vorteil oder ist es einfach nur, weil ich jetzt schauspielerisch das gut kann, weil ich halt Deutsch spreche, oder ist es mein Gesicht, was mir auch oft gesagt wird, was einfach deutsch aussieht? Also you look very German, hört man öfter im Ausland und denkt so, ah, okay.
Wie sieht man denn aus, wenn man deutsch ist?
Ja, das möchte ich, das müssen Sie die fragen, nicht mich.
Ja, Sie sind ein schmaler Typ.
Ja, schmal, irgendwie dunkelblond. Wie jeder dunkelblond. Also ich kann es Ihnen nicht genau sagen, aber mir haben schon mehrere Leute im Ausland gesagt, ich hätte ein sehr deutsches Gesicht. Gut, wir sagen das ja auch anders über andere Länder, was denn, ne, wie jemand bei Asterix und Obelix oder keine Ahnung was, sie sehen aber aus wie der oder so. So ist es bei uns vielleicht auch. Aber natürlich gibt einem das einen Stich, weil es immer wieder heißt, die sehen aus wie einer von denen, die das damals alle gemacht haben. Ne? Und das ist natürlich immer, dass es immer wieder zurückkommt, auch im Kleinen. Dass man das als Kompliment jetzt nicht unbedingt direkt nehmen kann. Ne? Sie könnten super einen Nazi spielen in einem großen amerikanischen Film. Das ist ja nicht irgendwie, dass man sagt, oh super. Das ist eher so, ja okay. Man freut sich über das Interesse, aber es gibt einem auch diesen Stich eben, weil das nicht weg ist.
Wir haben mit Ihrem Sohn angefangen, dem inzwischen ja jugendlichen Sohn, der inzwischen 12 ist, als die Geschichte dieses Buches, über das wir gesprochen haben, begann, da war er 3. Welchen Zugang zur deutschen Kultur, über die wir ausführlich gesprochen haben, welchen Zugang wünschen Sie denn Ihrem Sohn, wenn er jetzt erwachsen wird?
Naja, beide meine Kinder spielen Instrumente, was mich sehr stolz macht, weil das habe ich persönlich nie gemacht. Das finde ich schon mal toll. Und natürlich interpretieren sie auch Volkslieder musikalisch. Natürlich auch Pirates of the Caribbean, aber eben halt auch mal ein Volkslied, sodass sie daran geführt werden. In der Schule werden Gedichte gelesen, das fliegende Klassenzimmer, also auch Literatur kommt vor. Und ich habe es auch im Buch beschrieben. Ich hoffe, dass ich sie an all das heranführen kann in der deutschen Kultur, was auch mich stolz macht. Und das werde ich auch fleißig tun. Und dann müssen wir uns halt mal überlegen, oder ich mir überlegen, wenn die Situation soweit ist, es wird ja noch ein paar Jahre dauern und das Leben verändert sich ja auch und die Erinnerung verändert sich. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber sie verändert sich. Ob wir dann darüber sprechen, was da gewesen ist im Zweiten Weltkrieg, ob wir vielleicht nach Auschwitz fahren, ob ich Ihnen nur davon erzähle. Und ich muss mir halt überlegen, erzähle ich Ihnen das oder erzählt Ihnen die Schule das zuerst? Wird das überhaupt noch in der Schule verhandelt? Darauf werde ich achten und darüber werden wir reden müssen. Dass der Opa noch im Krieg war, habe ich Ihnen schon erzählt, dass er Panzer gefahren ist. Und das ist natürlich eine Sache, die Sie jetzt, wo Sie mitkriegen, dass es in Europa wieder einen Krieg gibt, sehr interessiert. Mein 8-Jähriger fragte mich gestern, muss ich dann zur Bundeswehr, wenn die Wehrpflicht kommt?
Und was haben Sie
gesagt?
Weil er
schon mitbekommen hat. Na, ich habe ihm gesagt, nicht mit 8, aber dann, wenn die Wehrpflicht kommt, kommt hoffentlich auch wieder, was wir früher hatten, eben die Möglichkeit zu verweigern. Und wenn er das dann will, kann er natürlich auch das machen. Aber die Situation hat sich tatsächlich grundlegend geändert. Ich hätte nicht damals gedacht, dass es nochmal einen Krieg in Europa gibt. Und Deutschland und Europa vor allem ist gezwungen, ein anderes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und dazu gehört eben auch ein erwachsener Umgang mit der Geschichte. Ein verantwortungsvoller Umgang. Und zum Beispiel sich darauf zu besinnen, das ist ja das Gute an dem Ganzen, was passiert ist in diesem Land. Das Gute daran ist, dass wir eine der stärksten Demokratien geworden sind, die es auf der Welt gibt. Das Grundgesetz von 1949, würde ich mal sagen, wäre nicht so ausformuliert worden, wenn das vorher alles nicht passiert wäre. Und das ist etwas, worauf man sich berufen muss. Diese Werte muss man unbedingt weitervermitteln und den Kindern erklären, wie besonders das ist. Also die Meinungsfreiheit, die Rechtsstaatlichkeit in unserem Land ist wirklich was sehr Besonderes. Gucken sich andere Länder an, was da gerade passiert mit den ganzen Autokraten. Da da werden Menschen auf der Straße verhaftet. Das gab es bei uns auch. Also, nur jetzt eben halt ist es anders. Es ist immer noch sehr, sehr demokratisch. Das ist eine Sache, auf die wir stolz sein können.
Also, es gibt noch was zu tun. Für uns alle.
Es gibt immer was zu tun.
Und für den Schauspieler und Autor Peter Jaudan, der unser Gast vor acht war hier in SWR Kultur am Abend. Ganz herzlichen Dank und Grüße nach Berlin.
Vielen Dank.